willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Poladu.
Der besten Informationsquelle seit Günther Jauch. Wir sind Nina
und Tom und wir wünschen euch viel Spaß.
Auf ein Wiederbehageln wir euch mit Wissen, das niemand braucht.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Unnötiges Wissen mit Zaid.
In der heutigen Folge von Unnötigem Wissen mit Zaid geht es um große Dinge. Was ist das Größte bzw. Schwerste, was ihr kennt? Ein Elefant, ein Wal oder ein Haus? Die ganz Intelligenten von euch würden jetzt schon auf die astronomische Basis gehen und die Sonne sagen. Da ich auch gerne meinen Senf dazu gebe, sage ich TON618. Wer sich jetzt denkt, dass ich auf die Tastatur gehauen habe, liegt falsch. Dieser Oschi ist so groß, dass unser Sonnensystem gemütlich 11-mal da reinpasst. Und unser Sonnensystem ist schon so groß wie Hamburg, wenn unser Heimatstern die Sonne so groß wie ein Basketball wäre. Ich habe einmal für euch den Schwarzschildradius berechnet, das ist der Radius des Schwarzen Loches, und der beträgt 1.772.224.555 Quintilliarden Kilometer. Für noch einen Vergleich nehmen wir an, dass Physik kurz deaktiviert ist und du in einem Lambo mit 300 Sachen vom Zentrum rausbretterst. Das würde dich 674 Quintilliarden 362 Quintillionen 465 Quintilliarden Jahre dauern. Es gibt noch größere schwarze Löcher, wie Phoenix A. Aber von denen wissen wir nicht so viel, da wir sie erst letztens entdeckt haben. Ende und out.
Das ist also der Senf, den Zaid mal wieder dazugeben musste. Nicht mal die Physik bleibt verschont.
Aber wenn ihr gut zugehört habt, das komplett Unnütze rausstreicht und dann eurer Physiklehrkraft davon erzählt, ist diese vielleicht beeindruckt. Aber keine Garantie dafür. Hoffentlich hört eure Lehrkraft auch den Podcast und kennt dann eure Quelle. Aber ein Versuch ist es doch wert.
Um Deutschlehrer vielleicht zu beeindrucken, muss man mehr Bücher lesen. Es muss ja nicht gleich der Duden sein.
Man kann ja auch seicht anfangen, zum Beispiel mit Liebesromanen oder doch lieber Krimis. Für Ersteres haben wir jetzt eine passende Empfehlung für euch. Ausnahmsweise hat Elisabeth mal nicht etwas Historisches für euch rezensiert.
Der Liebesroman She Gets the Girl wurde vom Ehepaar Rachel Lippincott und Alison Derrick geschrieben. Es geht um die beiden Erstsemesterstudentinnen Molly und Alex, die unterschiedlicher nicht sein können. Molly ist schüchtern und tut sich schwer im Umgang mit Menschen, während Alex genau weiß, wie man Frauen aufreißt. Die beiden Mädchen lernen sich auf einer Party der Studierenden der Uni Pittsburgh kennen. Während sie sich erst nicht leiden können, entsteht eine gute Freundschaft. Doch diese ist nicht zuletzt eigennützig. Alex hilft Molly, mit Cora zusammenzukommen und Molly soll im Gegenzug Alex' Ex-Freundin Natalie beweisen, dass Alex auch fähig ist, Freundschaften zu führen und mit Menschen zu helfen. Während Molly mit Alex' 5-Schritte-Anleitung versucht, Cora home zu bekommen, kommen sich die beiden Frauen immer näher. Die beiden erleben eine neue und vollkommen einzigartige Freundschaft, welche sich immer mehr in Richtung einer festen Beziehung entwickelt. Denn es wird immer deutlicher, die Liebe ist alles andere als planbar. Es ist eine wirklich süße, in Teilen auch kitschige Romanze, die in einer modernen und alltäglichen Welt spielt. Der Roman liest sich sehr flüssig und angenehm, nicht zuletzt durch den lockeren Schreibstil, durch den das Gefühl vermittelt wird, direkt dabei zu sein. Die Protagonistinnen sind authentisch und sehr empathisch beschrieben. Die ganze Geschichte ist aus wechselnder Sicht der beiden geschrieben, sodass man die Handlungen beider Charaktere nachvollziehen kann und auch die Hintergründe, Gefühle und Reaktionen versteht, was dem Roman viel Empathie verleiht. Denn man kann sich wirklich gut in die verschiedenen Personen hineinsetzen. Es ist etwas Drama vorhanden, allerdings in einem geringen Maße, sodass es alltagsgetreu bleibt. Mollys und Alex' Charakterentwicklungen haben mir sehr gut gefallen, denn die Lesenden können praktisch dabei zuschauen, wie die beiden immer mehr zu sich selbst werden. Auch wenn es am Ende anders kommt als gedacht, gibt es ein Happy End. Die Altersempfehlung ist ab 14, insgesamt ist es eher für Jugendliche geschrieben. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass es sich um eine queere Beziehung handelt. Um genau zu sein, ist es ein Teil der Kennenlerngeschichte der Autoren. Ich jedenfalls habe das Buch kaum aus der Hand legen können, so gut hat es mir gefallen. Ich war zwar anfangs ihm gegenüber etwas kritisch, doch das hat sich schnell wieder gelegt und die Geschichte hat mich in ihren Bann gezogen. Ich mag sie sehr und sie ist es wirklich wert, gelesen zu werden. Ich habe zuerst am Ende gemerkt, wie toxisch Natalie eigentlich ist, aber naja, liegt vielleicht auch an mir. Gab es auch nicht auch einen TikTok-Hack? Wenn ja, er war wirklich gerechtfertigt.
Ausleihen könnt ihr den Roman in der Stadtbibliothek. Wenn ihr nicht so gerne lest, aber den Inhalt mögt und sehr viel Zeit habt, um genau zu sein, 8 Stunden und 14 Minuten, das Hörbuch gibt es auch auf Amazon. Es wird von Natalie Nandus und Valentina Ortiz gelesen. Allerdings ist es bis jetzt nur auf Englisch veröffentlicht worden. Dieses Mal geht es nicht nur um eine Person in unserem Starporträt, sondern um eine ganze Band. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr jetzt.
Dieses Mal geht es um die schwedische Power-Metal-Band Sabaton aus Falun. Ihre Lieder gehen hauptsächlich um militärische Themen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und sind auf Englisch und Schwedisch. In der Schulzeit von Per Sundström war er in einer Viererband der Bassist. Diese gewann erst an Auffahrt, als Joachim Börden, der Sänger, beitrat. Im Jahr 1999 gründete Per Sundström, Joachim Börden, Oskar Montelius, Richard Larsen und Richard Sünden die Band Aeon. Diese nannten sie kurze Zeit später Sabaton. Im Laufe der Zeit verließen und kamen neue Bandmitglieder dazu. Am Anfang von 2006 begleitete Sabaton die deutsche Metalband Edguy bei deren Rocket Ride World Tour. Im Dezember 2007 war Sabaton als Vorband von Halloween und Gamma Ray in Tschechien tätig. Sie waren auch sehr oft die Vorband von Hammerfall von Ende Februar bis Anfang Mai im Jahr 2009. 2011 trennten sich alle Bandmitglieder außer Joachim und Per. Nun kamen ein paar der alten Mitglieder wieder oder ganz neue kamen dazu. Sabaton spielte 2013 auf einigen Konzerten von der Made in England Tour der Band Iron Maiden. Außerdem wurde am 18. November 2013 die offizielle Website von Sabaton bekannt gegeben. Zu deren 20. Jubiläum spielten sie 20 Stunden am 1. August 2019 auf den Zu deren 20-jährigen Jubiläum spielten sie 2 Stunden am 1. August 2019 auf dem Wacken Open Air Festival auf beiden Hauptbühnen gleichzeitig. Letztes Jahr vom 14. April bis 20. Mai war Sabaton mit den Bands Baby Metal und Lordi die Vorband auf der End All Tour durch Europa. Auch dieses Jahr verließ ein Mitglied die Band und ein anderes kam dazu. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keine Idee, wie sich ein Lied dieser Band anhört, da sie nicht gerade im Radio gespielt werden. Eines der beliebtesten Lieder ist The Attack of the Dead Man.
Wolltet ihr schon immer wissen, was in verschiedenen Ländern für Spezialitäten gegessen werden?
Denn heute reden Maeva und Tara über schwedische Spezialitäten.
Wir reden heute über den Kladdkaka.
Kladdkaka? Was ist das?
Das ist ein saftiger Schokoladenkuchen aus Schweden.
Ach, den meinst du.
Kannst du nachgucken, woher der Name kommt?
Ja, Klad bzw. Kladig heißt klebrig und Kaka bedeutet Kuchen. Also klebriger Schokoladenkuchen. Er heißt so, da er nicht komplett durchgebacken wird und dadurch klebrig ist. Hier, sieh mal.
Krass, die feiern sogar einen Tag mit dem Namen. Auf Schwedisch heißt der Kladdkakanstag und dieser wird seit den 1990er Jahren am 7. November zelebriert. Und die Schweden feiern auch andere Tage, die sie Delikatessen widmen. Zum Beispiel den Waffeldagen, auf Deutsch der Tag der Waffeln. Und guck dir das mal an.
Wie cool, der Kuchen wird ohne Backpulver gebacken. Und weißt du auch wieso?
Nein, erzähl.
Karl 1938 hat eine Bäckerin eine Bäckerei in Schweden geöffnet und hat ein Brownie-Rezept aus Amerika ausprobiert. Doch zu dieser Zeit hatten sie kein Backpulver, weshalb sie darauf verzichtet hat. Er hat trotzdem geschmeckt.
Das klingt sehr interessant. Womit wird er denn serviert?
Mit Eis und Schlagsahne, aber auch mit Karamellsoße und Lakritz.
Das klingt lecker. Lass uns mal den Kuchen backen und ihr sollt das auch probieren.
Ihr findet das Rezept auf unserer Homepage und viel Spaß beim Backen.
Mit diesem leckeren Stück Genuss starten wir unsere neue Reihe Taste the World.
Beim nächsten Mal ist Frankreich dran. Bleibt gespannt.
Für Frankreich könntet ihr nämlich Frosch machen, also wenn ihr das wirklich wollt.
Den gab es nämlich beim diesjährigen Austausch für einige unserer AustauschschülerInnen. Von ihren Erfahrungen erzählen euch jetzt Zaid und Elisabeth.
Le Petit Tour de France oder auch der Frankreich-Austausch mit Cluny 2024.
Freitag. 15.03.2024, Anreise. Wir sind um 7:15 in unserem kleinen Bus mit 15 Schülern aus Französischkursen der 8. und 9. Stufe und 2 Lehrkräften gestartet. Die ca. 10-stündige Fahrt war anstrengend, aber sehr lustig. Zum Ende hin wurden wir immer lauter und aufgeregter und lenkten uns ab, indem wir anfingen, Lieder zu singen. Die Hälfte des Busses machte mit, die andere mag uns jetzt vermutlich nicht mehr. Um 17 Uhr kamen wir an und wurden in unseren Gastfamilien willkommen geheißen.
Samstag und Sonntag, 16. und 17.03.2024, die erste große Herausforderung, das Wochenende. Mit gutem Wetter starteten wir in den französischen Alltag. Viele von uns erkundeten mit unseren Chorés Cluny. Und Cluny ist wirklich klein. Deshalb war es nahezu unmöglich, keine anderen AustauschschülerInnen zu treffen. Bei Treffen wurde sich ausgetauscht über Erfahrungen und Eindrücke, zum Beispiel das kulinarische Erlebnis des Froschessens. Ach übrigens, Frosch schmeckt wie Huhn, habe ich mir jedenfalls sagen lassen.
Montag, 18.03.2024, Schule. Am Morgen wurden wir von der französischen Schulleitung begrüßt und hatten Zeit zum Austauschen. Dann ging es für uns für 2 Stunden mit dem Unterricht weiter. In der Mittagspause aßen die meisten in der Kantine. Das Essen war, naja, sagen wir mal, interessant. Nachmittags erkundeten wir die Schule, hatten noch 2 Stunden alle zusammen Sport unter der prallen Sonne und waren danach ziemlich erschöpft. Übrigens, in dem College gibt es keinen Gong, wie bei uns. Stattdessen wird eine Melodie gespielt.
Dienstag, 19.03.2024, Lyon. Nach 1,5 Stunden Fahrt kamen wir in Lyon an. Weil es Probleme mit dem Installieren der benötigten App gab, sind wir um 11 Uhr analog auf eine Rallye des Goethe-Instituts gestartet. Nachdem wir so schon Teile der Stadt erkundet hatten, durften wir danach 2,5 Stunden lang auf eigene Faust durch die Stadt ziehen. Die kleinen Gruppen gingen dabei sehr unterschiedliche Wege, wobei meine Gruppe sogar bis zur Basilika Notre Dame hochstieg. Die Basilika liegt auf einer Anhöhe in der Stadt und ist über viele Treppenstufen und steile Wege zu erreichen. Oben angekommen, wurden wir aber in unsere Anstrengungen belohnt. Die Aussicht war wirklich schön. Ach übrigens, Lyon ist die Partnerstadt von gleich 2 deutschen Städten, Frankfurt und Leipzig.
Mittwoch, 20.03.2024, Tour durch Cluny. Nachdem wir in Cluny schon viel selbstständig erkundet hatten, gab es am Mittwoch eine geführte Tour durch Cluny auf Deutsch. Nachdem wir danach Zeit hatten, um in kleinen Gruppen durch die Stadt zu ziehen, sollten wir uns wieder treffen. Fun Fact, Herr Jagno und Herr Ochoa kamen zu spät zum Treffpunkt. Ihre Ausrede, wir haben verschlafen.
Donnerstag, 21.03.2024, prähistorische Legenden beim Bouldern. Durch die Berge fuhren wir zum Naturschutzgebiet Roche de Solutré, in dem wir bei einer kleinen geführten Wanderung etwas über das Gebiet erzählt bekamen, über das wir liefen. Allerdings erbarmungslos auf Französisch, weshalb wir nur wenig verstehen konnten. Genauso war es in dem Museum, welches dazugehörte und das wir nach einer kleinen Stärkung am Gipfel besuchten. Dort wurde uns auch gezeigt, wie Speere früher geworfen wurden. Eine kurze Busfahrt später kamen wir im Freizeitpark Edevon in Charnay-les-Macon an, wo wir uns im Bouldern und an verschiedenen anderen Geräten beweisen konnten. Nach diesem ereignisreichen Tag kehrten wir am spätesten Nachmittag ein letztes Mal in unsere Gastfamilien zurück. Ach übrigens, das Musée de Préhistoire de Solutré ist in dem Berg gebaut, auf dem wir wanderten.
Freitag, 22.03.2024. Rückfahrt nach Duisburg. Wir verabschiedeten uns morgens schweren Herzens von unseren Gastfamilien und machten uns auf die lange Fahrt nach Hause bereit. Im Bus wurde es extrem warm, was die gute Stimmung aber nicht trübte. Im Endergebnis können wir sagen, dass der erste Teil des Austauschs sehr erfolgreich war. Müde, aber zufrieden kamen wir um 7:45 an der Schule an und starteten glücklich in die Ferien. Wir freuen uns jetzt auch auf den Rückbesuch aus Frankreich. Mit noch mehr Spaß mit unseren Chores. Übrigens, als wir die luxemburgisch-deutsche Grenze passierten, wurde sofort das Wetter schlechter und wir standen im Stau. So heißt uns Deutschland also willkommen.
Zaid hat erzählt, dass sie mit einem Kleinbus nach Frankreich gefahren sind. Man ist sich allerdings etwas uneinig, ob man dieses winzige Vehikel wirklich Bus nennen darf.
Der Rückaustausch kommt übrigens im Juni nach Duisburg, hoffentlich wieder mit gutem Wetter und sicher mit erlebnisreichem Programm. Heute wird mal ein bisschen über den Sport geredet. Heute geht es um Fußball und die Lehrer. Welche Vereine unterstützen sie und warum?
Das beantworten euch jetzt Tristan, Simon und Hendrik. Viel Spaß!
Fußball ist die beliebteste Sportart der ganzen Welt. Deswegen ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sich Lehrer aus unserer Schule für diese Sportart interessieren.
Ich interessiere mich für Borussia Dortmund. Das ist mein Verein, seit ich denken kann. Und dafür interessiere ich mich, weil mein Papa mich damals mit ins Stadion genommen hat. Und ich fand das da so super.
Und Borussia Dortmund ist einer dieser Mannschaften. Der BVB wurde 1909 gegründet und zählt bis heute als eine der besten Mannschaften der Welt. Mit einer Champions League und 8 Bundesligatiteln die zweitbeste Mannschaft in ganz Deutschland.
Das ist ein absolut geiler Verein und den möchte ich unterstützen.
Und haben Sie einen Lieblingsspieler?
Ich hatte früher einen Lieblingsspieler, als ich ein Kind war. Das war Marcio Amoroso. Vielleicht kennt ihr den noch, aber vielleicht auch nicht. Das war mein Idol damals, ein brasilianischer Stürmer. Hat bei Dortmund gespielt. Mittlerweile hat sich das eingestellt mit Lieblingsspielern. Find ich ganz gut momentan.
Und unterstützen Sie eine Nationalmannschaft?
Ja, natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Da hoffe ich, dass die sich nochmal berappeln und die in Zukunft wieder erfolgreicher sein werden.
Was denken Sie, könnten Sie besser machen?
Besser als Team auftreten und sich mehr auf den Fußball konzentrieren als auf Nebenkriegsschauplätze und ja.
Für welche Fußballmannschaft interessieren Sie sich?
Ja, das darf man in Duisburg ja nicht so laut sagen, aber ich bin großer Fan von Rot-Weiß Essen.
Rot-Weiß Essen ist auch dabei. Sie wurden 1907 gegründet und haben bisher nur einmal die Bundesliga gewonnen und spielen aktuell in der 3. Liga.
Und warum interessieren Sie sich für diese Mannschaft?
Das liegt daran, dass mein Vater mich damals schon, als ich 12 war, einmal ins Stadion mitgenommen hat. Und meine Familie kommt eben halt auch aus Essen, ist verwurzelt. Und mein Bruder hat auch für Rot-Weiß Essen gespielt. Und ja, so ist das gekommen. Ne? Mein eigener Papa hat mich mit ins Stadion genommen. Seitdem ist das so geblieben.
Und wie war es so im Stadion?
Ja, also mein erstes Spiel war tatsächlich Pokal-Halbfinale gegen Tennis Borussia Berlin, 94. Und Rot-Weiß hat auch noch gewonnen. Das heißt, wir sind ins Pokalfinale nach Berlin gekommen, damals gegen Werder Bremen. Und das war natürlich eine fantastische Stimmung. Und wenn man das mit vor dem Fernseher vergleicht, das kann man eigentlich nicht vergleichen, finde ich. Also man muss schon im Stadion so die Atmosphäre eben halt mitgenommen haben. Und für mich ist so ein Stadionerlebnis ja, unvergleichbar.
Gibt es denn auch eine Mannschaft, die Sie gar nicht ausstehen können?
Ja, es gibt natürlich Konkurrenz, gerade so bei gerade auch bei RWE, natürlich mit dem MSV, wobei jetzt der MSV nicht der große für mich Konkurrent in dem Sinne ist, sondern eher mehr die anderen Blau-Weißen aus Gelsenkirchen.
Dann gibt es auch welche, die mehrere Mannschaften unterstützen, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß Essen, Werder Bremen und den ersten FC Everton.
Mein Verein in Deutschland sind eigentlich alle Westvereine, weil ich mit der Oberliga West aufgewachsen bin. In England ist es der FC Everton. Die sind aber momentan Drittletzter, weil die 10 Punkte abgezogen kriegen wegen Schieberei oder Finanzschieberei.
Seit wann sind die denn Fan?
Seit meinem 9. Lebensjahr. Ja, nicht für Everton. Mein Ursprungsverein ist Schwarz-Weiß Essen, die aber jetzt in der 5. Liga spielen. Aber zu meiner Zeit, 1959, waren die auch deutscher Pokalsieger.
Waren Sie schon mal im Stadion?
Ja, häufig. Ich bin in Gelsenkirchen, in Schalke gewesen. Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiß Essen, auch viel, ja. Und in Paris, im Prinzenpark. Nur in Everton und an der Anfield Road war ich noch nicht. Das werde ich dieses Jahr nachholen.
Haben Sie Fanartikel von Ihrer Lieblingsmannschaft?
Ja, ein Schal.
Es gibt doch jemand, der bei einem dieser Mannschaft sogar mal gespielt hat.
Ich habe selbst mal im Tor gespielt. Ich habe aber, wenn mein Lieblingsspieler, der ist noch aktiv, der ist über 40, Gianluigi Buffon.
Sie haben ja bei einem Team im Tor gespielt. Bei welchem Team war das denn?
Ja, ich war ursprünglich in Essen, Rüttenscheider SC, Schwarz-Weiß Essen. Und während meiner Bundeswehrzeit habe ich es bis in die erste Amateure von Werder Bremen geschafft.
Okay, dankeschön.
Bitte.
Fußball ist die beliebteste Sportart der ganzen Welt. Deswegen ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sich Lehrer aus unserer Schule für diese Sportart interessieren.
Und Borussia Dortmund ist einer dieser Mannschaften. Der BVB wurde 1909 gegründet und zählt bis heute als eine der besten Mannschaften der Welt. Mit einer Champions League und 8 Bundesligatiteln die zweitbeste Mannschaft in ganz Deutschland. Rot-Weiß Essen ist auch dabei. Sie wurden 1907 gegründet und haben bisher nur einmal die Bundesliga gewonnen und spielen aktuell in der 3. Liga. Dann gibt es auch welche, die mehrere Mannschaften unterstützen, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß Essen, Werder Bremen und den ersten FC Everton. Es gibt doch jemand, der bei einem dieser Mannschaft sogar mal gespielt hat. Hallo.
Hallo.
Wir möchten Ihnen heute ein paar Fragen über Fußball stellen.
Ja, sehr gerne. Schieß mal los.
Okay, für welchen Verein interessieren Sie sich und warum interessieren Sie sich für diesen Verein?
Ich interessiere mich für Borussia Dortmund. Das ist mein Verein, seit ich denken kann. Und dafür interessiere ich mich, weil mein Papa mich damals mit ins Stadion genommen hat. Und ich fand das da so super, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein absolut geiler Verein und den möchte ich unterstützen.
Und haben Sie einen Lieblingsspieler?
Ich hatte früher einen Lieblingsspieler, als ich ein Kind war. Das war Marcio Amoroso. Vielleicht kennt ihr den noch, aber vielleicht auch nicht. Das war mein Idol damals, ein brasilianischer Stürmer. Hat bei Dortmund gespielt. Mittlerweile hat sich das eingestellt mit Lieblingsspielern. Find ich ganz gut momentan. Ich finde Gregor Kobel super. Der macht einen guten Job hinten im Tor.
Und unterstützen Sie eine Nationalmannschaft?
Ja, natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Da hoffe ich, dass sie sich nochmal berappeln und die in Zukunft wieder erfolgreicher sein werden.
Was denken Sie, könnten Sie besser machen?
Besser als Team auftreten und sich mehr auf den Fußball konzentrieren als auf Nebenkriegsschauplätze und einfach als Mannschaft geschlossen auftreten und gut Fußball spielen.
Okay, dankeschön. Das war's mit dem Interview.
Gerne. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Hallo.
Für welche Fußballmannschaft interessieren Sie sich?
Ja, das darf man in Duisburg ja nicht so laut sagen, aber ich bin großer Fan von Rot-Weiß Essen.
Und warum interessieren Sie sich für diese Mannschaft?
Das liegt daran, dass mein Vater mich damals schon, als ich 12 war, einmal ins Stadion mitgenommen habe. Und meine Familie kommt eben halt auch aus Essen, ist verwurzelt. Und mein Bruder hat auch für Rot-Weiß Essen gespielt. Und ja, so ist das gekommen. Ne? Mein eigener Papa hat mich mit ins Stadion genommen. Seitdem ist das so geblieben.
Und wie war es so im Stadion? Also wie war so das, die Umgebung und so alles?
Ja, also mein erstes Spiel war tatsächlich Pokal-Halbfinale gegen Tennis Borussia Berlin, 94. Und Rot-Weiß hat auch noch gewonnen. Das heißt, wir sind ins Pokalfinale nach Berlin gekommen, damals gegen Werder Bremen. Und das war natürlich eine fantastische Stimmung. Und wenn man das mit vor dem Fernseher vergleicht, das kann man eigentlich nicht vergleichen, finde ich. Also man muss schon im Stadion so die Atmosphäre eben halt mitgenommen haben. Und für mich ist so ein Stadionerlebnis ja, unvergleichbar.
Gibt es denn auch eine Mannschaft, die Sie gar nicht ausstehen können?
Ja, es gibt natürlich Konkurrenz, gerade so bei gerade auch bei RWE, natürlich mit dem MSV, wobei jetzt der MSV nicht der große für mich Konkurrent in dem Sinne ist, sondern eher mehr die anderen Blau-Weißen aus Gelsenkirchen.
Okay, danke für das Interview.
Hallo.
Ja, hallo, Ulrich Endrun, mein Name. Ich stehe für das Interview zur Verfügung.
Für welchen Verein interessieren Sie sich denn?
Mein Verein in Deutschland sind eigentlich alle Westvereine, weil ich mit der Oberliga West aufgewachsen bin. In England ist es der FC Everton. Die sind aber momentan Drittletzter, weil die 10 Punkte abgezogen kriegen wegen Schieberei oder Finanzschieberei.
Seit wann sind Sie denn Fan?
Seit meinem 9. Lebensjahr. Ja, nicht für Everton. Mein Ursprungsverein ist Schwarz-Weiß Essen, die aber jetzt in der 5. Liga spielen. Aber zu meiner Zeit, 1959, waren die auch deutscher Pokalsieger.
Waren Sie schon mal im Stadion?
Ja, häufig. Ich bin in Gelsenkirchen, in Schalke gewesen. Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiß Essen, auch viel, ja. Und in Paris, im Prinzenpark. Nur in Everton und an der Anfield Road war ich noch nicht. Das werde ich dieses Jahr nachholen.
Haben Sie Fanartikel von Ihrer Lieblingsmannschaft?
Ja, ein Schal. Von Everton, ne?
Wer ist Ihr Lieblingsspieler?
Oh, den habe ich nicht. Ich habe selbst mal im Tor gespielt. Ich habe aber, wenn mein Lieblingsspieler, der ist noch aktiv, der ist über 40, Gianluigi Buffon.
Unterstützen Sie eine Nationalmannschaft?
Nein. Und natürlich die Deutsche, klar. Aber da sieht es momentan nicht so toll aus. Sonst finde ich Frankreich sehr gut.
Sie haben ja bei einem Team im Tor gespielt. Bei welchem Team war das denn?
Ja, ich war ursprünglich in Essen, Rüttenscheider SC, Schwarz-Weiß Essen. Und während meiner Bundeswehrzeit habe ich es bis in die erste Amateure von Werder Bremen geschafft.
Okay, danke schön.
Bitte.
Wow, ich hätte nie damit gerechnet, dass Fußball so ein großes Thema in dem Lehrerverband des Landvermanns ist.
Es gibt wohl viel zu erzählen über das Thema Fußball. Deshalb solltet ihr das nächste Mal auf jeden Fall wieder einschalten.
Warum fast alles schlimmer wird? Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, ist aber tatsächlich der Titel der neuen Kolumne von Elisabeth.
Sie möchte mal über die kleinen, aber dennoch nervigen Probleme des Lebens reden, über die man sich eigentlich nicht streiten muss, weil man sie sowieso nicht ändern kann. Aber einfach mal darüber zu sprechen, kann auch helfen.
Wie viel Aufregungspotenzial eigentlich positiv Konnotiertes hat, zeigt sie euch jetzt.
Wir haben endlich Frühling. Die Sonne scheint wieder, es wird wärmer und Blumen und Bäume fangen an zu blühen. Ein Grund zur Freude also für fast alle. Und hierbei liegt die Betonung leider auf fast. Denn viele Allergiker, darunter ich, sehen der kommenden Zeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Für viele Menschen heißt Frühling nämlich auch Heuschnupfzeit. Und die mag nun wirklich keiner. Heuschnupfen, auch Pollinosis oder pollenbedingte allergische Rhinitis genannt, bezeichnet das Auftreten von Allergiesymptomen wie Asthma, Entzündungen der Nasenschleimhaut und oder Entzündung der Bindehaut am Auge. Also heißt es dann für viele Allergiker Niesattacken, laufende oder verstopfte Nase, juckende, brennende oder tränende Auge oder Juckreiz oder Brennen im Hals oder auf der Haut. Zusammengefasst, also wirklich nicht schön. Natürlich hat nicht jeder und jede Betroffene alle dieser Symptome, aber selbst eines davon kann den Alltag in der Zeit sehr beeinflussen und zur Hölle machen. Denn vielleicht ist die Stimme dann sehr belegt und man klingt komplett krank, man hat ständig einen Taschentuch vor der Nase, man kratzt sich die ganze Zeit die Haut auf oder die Augen sind total rot und geschwollen und jucken.
alles kann nicht nur nervig sein, sondern beeinflusst auch unser Sozialleben und unsere Lern- und Arbeitsfähigkeit. Hier die Erinnerung an alle nicht betroffen. Es ist auch schwer genug, ohne ständig darauf angesprochen zu werden. Wir sind uns bewusst, dass wir gerade nicht in unserer Bestform sind, mit wollenden Augen und aufgekratzter Haut. Und glaubt uns, es ist nicht unsere Wahl. Wir würden liebend gerne darauf verzichten. Mir ist natürlich klar, dass die meisten dieser Kommentare nicht böse gemeint sind, aber es ist trotzdem nervig. Um das Prinzip Allergie bzw. Unverträglichkeit zu verstehen, hier kurz erklärt. Bei einer Allergie sieht der Körper eigentlich ungefährliche Partikel als gefährlich an und verteidigt sich dagegen. Es handelt sich um eine Überreaktion des Immunsystems auf körperfremde Stoffe. Und diese Stoffe können eigentlich alles sein. Gluten, Laktose, Milben, Pollen, Erdnüsse, alles. Körper handelt zu unserem Schutz, denkt ich jedenfalls. Denn diese Symptome sind sehr vielfältig und können nicht nur nervig, sondern teilweise sogar lebensgefährlich sein. Wie gesagt, die Auswirkungen können unterschiedlich sein. Die einen haben nur Schnupfen, die anderen kratzen sich nur die ganze Zeit auf. Ich habe das Pech, beides zu haben. Also renne ich jetzt erstmal mit Kaninchenaugen und Wunden auf der Haut rum. Na toll, diese Zeit ist nervig. Ja, aber kein Grund, uns groß zu bemitleiden. Das Leben geht schließlich weiter, ohne Rücksicht auf uns zu nehmen. Das ist normal. Übrigens hat Heuschnupfen teilweise auch zur Konsequenz, dass man die ganze Zeit müde ist. Damit habe ich immerhin eine Ausrede für meine chronische Müdigkeit. Aber mal ganz ehrlich, es gibt aus dieser Welt doch niemanden, der Allergien mag. Niemand will sie haben, aber doch leiden 30% aller Menschen in Deutschland an ihnen. Die Symptome davon kennt ihr. Aber wusstet ihr auch, dass durch den Klimawandel viele Allergien, vor allem Heuschnupfen, verstärkt werden? Das passiert aus dem Grund, dass durch die frühe Wärme alles früher blüht und deswegen auch schon früher und damit auch länger Pollen fliegen. Es wird also nur schlimmer? Nicht ganz. Zum Beispiel ist die Birke bei Allergikern unbeliebt. Ihre Pollen fliegen bis zu 300 Kilometer weit. Viele sind dagegen allergisch. In manchen Städten werden jetzt keine Birken mehr gepflanzt, um die Belastung zumindest ein bisschen zu senken. Also immerhin eine gute Nachricht. Viele Menschen suchen auch nach Auswegen der Allergien. Und die gibt es, zumindest teilweise. Gegen manche Allergien gibt es Hyposensibilisierung. Ein echt sperriger Begriff, ich weiß. Es ist eigentlich einfach nur die Immunisierung gegen ein Auslöser. Es funktioniert genauso wie Impfen. Bei der Desensibilisierung, wie sie umgangssprachlich auch genannt wird, wird über mehrere Jahre hinweg ein klein bisschen von dem Auslöser in den Körper gespritzt, um mit dem Körper zu zeigen, dass der Stoff gar nicht so schlimm ist. Nachdem man mit der Hypo fertig ist, ist es meistens zumindest erträglicher. Die meisten Allergien kriegt man damit nicht komplett weg, aber es wird besser. Aber es gibt auch nicht gegen alles eine Desensibilisierung. Und so bleiben Nasenspray, Taschentücher und Augentropfen für weiterhin ständige Begleiter, vor allem in der Heuschnupfzeit. Übrigens entwickeln sich die Allergien nicht nur in der Kindheit, auch im Erwachsenenalter können sie auftreten oder auch verschwinden. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall, dass ihr mit Allergien nicht allzu viele Schwierigkeiten habt oder, noch besser, davon verschont bleibt.
Es gibt definitiv genug kleine Probleme, um noch weitere Folgen dieser Kolumne zu produzieren.
Also seid gefasst, dass ihr euch auch weiterhin kleine Beschwerden hören werdet. Und schon wieder ist es vorbei. Jedoch nur fast. Wir haben noch eine extrem wichtige Frage an euch.
Welche Lehrer müssen noch ins Interview? Wer muss noch die Karten auf den Tisch legen? Wir brauchen euer Feedback.
Nun wünschen wir den Abiturienten aber noch viel Glück. Schließlich laufen die schriftlichen Prüfungen seit dem 16.04. und gehen noch weiter bis zum 7.05. Aber euch natürlich auch noch einen schönen Tag und
bis bald.